Ein herzliches Dankeschön für eure Lieder, die ihr gesungen habt. Menschen brauchen Gott. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich möchte Sie alle ganz herzlich willkommen heißen und ich habe so den Eindruck, als wenn heute Abend halb Metzingen hier im Zelt wäre. Habt ihr euren Fanclub mitgebracht? Schön. Danke für eure erfrischenden Lieder und ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Ganz besonders auch die, die heute Abend zum ersten Mal hier in dem Zelt der Barmer Zeltmission sind. Die Barmer Zeltmission ist ein überkonfessionelles Werk. Das heißt, sie ist nicht abhängig von Katholizismus oder Evangelischem, sondern wir gehen überall dahin, wo wir eingeladen werden. Hier in Gummerdingen ist das ein Hauskreis. Es sind 5 Familien, die diese Arbeit jetzt schon im 3. Jahr durchführen. Und das ist ganz schön mutig, denn das ist auch ein ziemlicher Aufwand, mit solch einem Zelt hier solch einen Dienst zu tun. Die Barmer Zeltmission hat also 3 solche Zelte, das ist das kleinste hier. Wir können aber hier noch viele Stühle aufstellen, ihr könnt also ruhig noch mehr mitbringen. Und unser Anliegen ist es, den Menschen das Wort Gottes zu sagen, so wie es in der Bibel steht. Ohne Wenn und Aber, ohne Zusätze, sondern ganz klar, weil die Bibel das einzige Buch in der Menschheitsgeschichte ist, das das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen aufzeigt. Wir haben ja schon in der Vergangenheit verschiedene Themen betrachtet, zum Beispiel gestern das Thema, warum lässt Gott das zu? Und heute wollen wir einmal etwas darüber nachdenken, Weltuntergangsstimmung, keine Hoffnung auf die Zukunft oder es ist da eigentlich alles egal, nach mir kann die Sintflut kommen. Als Basis dafür ist der 2. Petrusbrief, Kapitel 3, sowie Matthäus 24. Das christliche Europa ist eigentlich ein Albtraum geworden. Da, wo einmal Bonifatius, Willibrord, Bernhard von Clairvaux, Johannes Hus, Luther und Calvin lebten, was ist aus unserem Land geworden? Der Atheismus nimmt überhand. Noch heute stehen in Deutschland über 100.000 Kirchtürme als Denkmal. Kirchen werden umfunktioniert, nicht mehr als Kirchen genutzt, sondern als öffentliche Gebäude für irgendwelche Veranstaltungen. Aber auch Europa und Deutschland ist ein Erdteil der Kreuzzüge, der Religionskriege, ein Erdteil des Okkultismus, der vom Christentum enttäuschten Philosophie im 19. Jahrhundert und auch des Judenhasses. Die Weltuntergangsstimmung, Prägung im 21. Jahrhundert. Wenn wir das sehen, Angst, Angst, Angst. Wir sind wirklich ängstlich. Wir haben Angst gelernt, weil die Nachrichten uns überfluten aus der ganzen Welt, die Terrorattentate, die stattfinden, ob das in Bagdad ist, ob das in Afghanistan ist, ob das immer näher rückt, denken wir an Russland jetzt, wo diese Kinder getötet wurden und auch Erwachsene. Wir haben auch Angst um die Altersversorgung. Wie geht es weiter? Die junge Generation, was soll sie tun? Die Ratschläge, die sie bekommen von der älteren Generation, von der Politik, reichen sie aus? Gelten die Zusagen auch in 10 Jahren noch, die heute gemacht werden? Angst um den Arbeitsplatz. Keiner, der heute einen Beruf erlernt, weiß, ob in 10 Jahren dieser Beruf überhaupt noch existiert, ob sich nicht wieder alles in unserer Gesellschaft geendet hat. Angst vor der Umweltzerstörung. Angst vor dem Wirtschaftskrieg. Haben wir noch genug Öl? Wie sieht das eigentlich aus, wenn zum Beispiel in 10 Jahren 250 Millionen Chinesen Auto fahren? Dann kriegt Europa keinen Tropfen Öl mehr. Angst vor Terror. Die Tagespresse überschlägt sich. Natürlich entsteht auch viel Terror durch eigenes Verschulden. Wenn man damals eine Safari durch die Sahara macht, braucht man sich nicht zu wundern, wenn man von eingeborenen Beduinen verschollen und verschleppt wird. Angst um die Altersversorgung. Sind unsere Renten noch sicher? Den Rentnern droht eine Nullrunde, so stand es in der Zeitung. Angst vor Straftaten. Die Straftaten von rechts haben zugenommen. Und was ist mit den Linken? Oder Kinderschänder in Chaträumen? Es hat überhand genommen, die Kindesmisshandlungen, der Kindesmissbrauch. Sowas wäre doch vor 50 Jahren undenkbar gewesen. Zumindest ist es nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, was dort geschehen ist. Oder der Erfolgsstress im Beruf. Man wird mit Statistiken konfrontiert, man wird verglichen mit Ost und West und Nord. Es zählen nur ganz alleine Fakten und Erfolgstaten. sagte mal einer aus Spaß, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Hire and fire, dieses amerikanische Prinzip. Firmen werden aufgekauft, damit man das Know-how bekommt und dann werden die Arbeitsplätze geschlossen, die Leute werden hinausgeworfen. Hauptsache, man hat das Know-how, das gewusst wie, dass die Firma, die sich auf irgendetwas spezialisiert hatte, ja, man hat es in Besitz genommen. Man hastet von einem zu dem nächsten Termin. Der Terminkalender ist plötzlich der Lebensinhalt der Menschen geworden. Und erreiche ich noch das vorgegebene Ziel, wenn ich unter Stress stehe? Ich habe einen Freund, der arbeitet in der Computerindustrie und der sagte zu mir, ich habe jetzt meine Vorgabe für nächstes Jahr. Ich weiß aber nicht, wie ich sie erreichen soll. Weltuntergangsstimmung in den letzten Tagen. In den letzten Tagen gibt es die. Die Bibel spricht davon. In den letzten Tagen. Da waren 13 Männer, standen auf dem Tempelplatz in Jerusalem und Petrus war so begeistert davon, dass er zu seinem Herrn sagte, Herr, schau dir doch dieses wunderbare Prachtwerk von Tempel an. Es war eigentlich eine Baustelle. Hier wird der fertige Tempel des Herodes gezeigt. An dieser Baustelle war schon seit über 50 Jahren gearbeitet worden. Und bis zur Fertigstellung dieses Tempels sollten insgesamt 84 Jahre vergehen. 20 vor der Stunde Null begann Herodes mit der Tempelerweiterung und im Jahr 64 nach der Stunde Null wurde dieser Tempel fertig. Und mitten in dieser Baustelle stehen die 12 Jünger mit dem Herrn Jesus und sie sagen, schau dir das an, wir sind begeistert von diesem Bauwerk. Hast du schon jemals sowas gesehen? Und der Herr sagt ihnen, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, sondern dieses alles wird dem Erdboden gleichgemacht werden. Als die Jünger mit dem Herrn den Tempelplatz verlassen haben, sind sie hinterher am Ölberg und sitzen mit ihm zusammen und da stellen sie ihm drei Fragen in den letzten Tagen. Erstens, wann wird das sein, dass dieser Tempel zerstört wird? Zweitens, was wird das Zeichen deiner Ankunft sein? Und drittens, was ist das Zeichen der Vollendung oder des Abschlusses dieses Zeitalters? Der Herr Jesus geht auf diese Fragen ein. Er sagt ihnen, was ihnen bevorsteht. Zeitzeichen in den letzten Tagen, Matthäus 24, Vers 4 bis 14. Es werden viele Menschen kommen und werden euch verführen und werden sagen, hier ist der Christus und da ist der Christus. Wir erleben das heute in den Tagen, dass es viele Sektenführer geben, die sich als der Messias ausgeben oder sogar auch als Jesus Christus. Ich sah dieser Tage noch ein Bild in einer Illustrierten, wo wieder so ein Mensch aufgetaucht ist in Indien, der sich als Jesus Christus ausgab und tausende Menschen strömen ihm nach, obwohl er gar nichts damit zu tun hatte. Er war vorher einfacher Bauarbeiter in Indien. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Wenn wir darüber nachdenken, dass im letzten Jahr 23 Kriege parallel hier auf dieser Erde waren und dass es 84 Brennpunkte gab, wo jeden Moment ein Krieg ausbrechen konnte. Es wird Weltkriege geben, der Herr Jesus sagt das so, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Völker gegen Völker. Das ist ein aramäischer Ausdruck für einen Weltkrieg. Wir hatten 1914 bis 1918 den ersten Weltkrieg, für den es keinen Friedensvertrag gab. Die logische Konsequenz war irgendwann daraus, dass der Zweite Weltkrieg entstand, 1939. Er endete 1945 und interessanterweise geschah dann Folgendes, dass 1948 die Gründung des Staates Israels stattfand. Ein Volk, das fast 2000 Jahre von der Bildfläche verschwunden war, kam plötzlich wieder zu einem eigenen Staat. Es werden Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben sein, da und dort. Ihr werdet um meines Namens willen gehasst werden. Pastor Lehmann hatte aus dem Osten einen Artikel verfasst, der mich sehr beeindruckt hat. Und er sagte, wann wird euer seichtes Christentum aufhören? Irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren werden eure Fischaufkleber, die das Erkennungszeichen sind, an euren Autos verschwinden. Weil es nämlich die Fronten gegen das Christentum immer härter werden. Und dann werden sich die wahren Christen unterscheiden von denen, die nur aus einer Begeisterungswelle oder vielleicht aus einer Gefühlsduselei dabei mitgemacht haben. Es wird nicht so bleiben und ich vertrete ganz genau seine Meinung. Wie viel Hass, kommt einem schon entgegen, wenn man Position bezieht für Jesus Christus, für die Bibel. Man wird als Fundamentalist abgestempelt. Wenn man sagt, es steht geschrieben, dann kommen die Ja-Aber-Argumentationen von anderen Menschen. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Wenn wir einmal darüber nachdenken, wie viel Gesetze, biblische Gesetze in den letzten 30 Jahren in unserer Gesellschaft demontiert worden sind, Grundsätze der Bibel, die keine Gültigkeit mehr haben, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Wenn Jesus Christus von der Gesetzlosigkeit spricht, dann meint er das Grundgesetz Gottes, das in der Bibel festgeschrieben ist. Und dieses Grundgesetz Gottes ist über den Haufen geschmissen worden. Denken wir an Ehescheidung, denken wir an die Gleichberechtigung männlicher Partner, Homosexualität oder Lesben oder wie immer wir das nennen wollen. Denken wir an die Teilzeitpartner, an die Lebensabschnittpartner und so weiter. Ja, die Bibel sagt etwas anderes, nur wenn man dazu Stellung nimmt, dann ist nur eine Frage der Zeit, wann die ersten Steine fliegen werden. Angst vor Seuchen. Man muss beten, dass es nicht die Seuche ist. 90.000 Masthähnchen werden im Kreis Viersen notgeschlachtet. Die Maul- und Klauenseuche, die stattgefunden hat, oder BSE, diese Rinderseuche, der Rinderwahnsinn. Die Maul- und Klauenseuche hat es auch schon vor 100 Jahren gegeben, nur da war das auf einzelne Bauernhöfe begrenzt. Aber durch diese zentrale Futterversorgung, die jetzt schon praktisch ja in der Globalisierung stattfindet, ist das nicht mehr kontrollierbar, wo der Seuchenerreger entsteht und wie er unter die Tiere kommt. Man kann das nicht mehr, eruieren, herausfinden. Es ist interessant, wir haben gestern ein Stück auch über Habakuk gesprochen. Wenn man die letzten Verse von Habakuk 3 liest, dort wird schon die BSE und auch die Maul- und Klauenseuche erwähnt. Die Ställe der Rinder sind leer, es gibt dort keine Rinder mehr. Und die Hürden der Schafe sind verlassen, weil es keine Schafe mehr gibt. Das erinnert daran, dass eine Prophetie von vor 2600 Jahren, die natürlich das jetzt nicht als Maul- und Klauenseuche bezeichnet oder als BSE, aber der Effekt ist derselbe. Zeitzeichen in den letzten Tagen, mit denen wir es zu tun haben. Auf der Erde wird Bedrängnis der Nationen sein in Ratlosigkeit. Denken wir mal an den Weltsicherheitsrat. Denken wir einmal an die Vereinten Nationen, an das Veto bestimmter Staaten. Es kommen keine Beschlüsse mehr zustande. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Ist der Krieg in Bagdad berechtigt oder nicht? Das Für und Wider und das Leid, was durch das Ganze ausgelöst wurde, man kriegt es nicht mehr unter Kontrolle. Terror erzeugt Gegenterror. Und die Menschen, die Nationen, die Großen dieser Welt sind ratlos. Zeitzeichen. In den letzten Tagen werden die Menschen selbstsüchtig sein. Die Ich AG. Ich meine jetzt nicht die Firmengründung der Ich AG. Und im Grunde genommen ist sie auch davon betroffen. Nur, wie es mir geht, ist entscheidend. Die anderen interessieren mich nicht. Die Menschen werden geldliebend sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Den Eltern ungehorsam, ein Kennzeichen unserer Zeit heute. Das ist natürlich von Gegend zu Gegend sehr unterschiedlich. Aber was haben Eltern denn noch entgegenzusetzen, wenn die Kinder sagen, das sehe ich aber anders? Sie sind undankbar und lieblos, unversöhnlich, Verleumder. Denken wir an das moderne Mobbing. Unenthaltsam, Verräter, das Gute nicht liebend. Mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleuchten, eine Form der Gottseligkeit. Gottselig ist ein biblisches Wort, das kann man heute in unserer Sprache so übersetzen, Gott passend gemacht, Gott entsprechend zu leben, dass es Gott gefällt. Die haben eine Form, wie sie Gott gefallen wollen, aber die Kraft dieser Gemeinschaft mit Gott verleuchten sie. Sagen wir ganz schlicht und einfach Namenschristen. In den letzten Zeiten werden Spötter mit Spötterei kommen, so schreibt es Petrus im 2. Petrusbrief. Und sie werden sagen, nach ihren eigenen Begierden wandeln, ich mache meine eigenen Gesetze, ich lebe mein Leben, ich habe mein eigenes Gottesbild. Mich interessiert das nicht, wie du darüber denkst, so wie ich das sehe, das ist entscheidend. Sie fragen spöttisch, wo sind denn die Erfüllung der Prophetien in der Bibel? Wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Jesus Christus hat gesagt, er kommt wieder. Ha, 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 wo denn, wie denn? Wie soll das denn geschehen? Jahrtausende sind vergangen und er ist bis jetzt nicht wiedergekommen. Wo ist er denn rum? Sie behaupten, alles ist so geblieben von Anfang der Schöpfung. Dann sagt Petrus, von alters her waren Himmel und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser, nämlich dem Wort Gottes, Bestand hatte, durch welches die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Petrus schildert hier und er ermahnt die Adressaten, an die er schreibt, dass die Sintflut ein Weltuntergang war. Die Welt veränderte sich in einem Maße, das unvorstellbar ist. Also ich möchte nicht als Noah in der Arche gesessen haben, auch wenn es ein super seetüchtiges Schiff war, wo die Quellen der Tiefe aufbrachen und wo die Fenster des Himmels sich ausschütteten, die Wassermassen auf diese Erde kamen, wo die Erde sich veränderte, die Erdachse sich auf 23,5 Grad legte, so wie es heute ist, und dadurch die Klimaveränderung von Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter entstand. Die Bibel spricht von einem Weltuntergang. Weltuntergang durch die Sintflut. Denn wie die Tage Noahs waren und wie sie in den Tagen vor der Flut war, die Menschen, sie aßen, sie tranken, sie ließen es sich wohlergehen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und die Menschen es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. Gott hatte gesagt, ich gebe den Menschen noch 120 Jahre Zeit zur Umkehr. Und dann spricht er zu Noah, baue dir ein Schiff. Und Gott gibt den Bauplan vor, Noah baute. Wisst ihr, was mir so imponiert an dieser Begebenheit in 1. Mose 6 und 7 und 8, ist, dass Gott ein einziges Mal dem Noah gesagt hatte, was er tun sollte. Oh, ich habe gedacht, wenn er mir das gesagt hätte, wie oft hätte ich meine Arbeit unterbrochen und hätte gezweifelt und hätte gesagt, hat Gott das wirklich gesagt? Wir lesen nicht einmal, dass Gott ihm nochmal gesagt hat, Noah, das ist gut, was du machst, mach weiter so. Wir lesen nichts davon, dass Gott ihn noch ermutigt hat, sondern einmal hat er ihm das gesagt und hat ihm gesagt, dass eine Sintflut kommen wird. Und Noah baut. Und er wird in dem Neuen Testament als der Prediger der Gerechtigkeit genannt. Ich weiß nicht, ob er reden konnte. Aber jeder Hammerschlag an der Arche war eine Predigt für die Menschen um sie herum. Jeder Hammerschlag machte deutlich, Noah war gottgehorsam, er baute. Er baute an der Arche. Jeder Hammerschlag machte den Menschen deutlich, ah, Noah ist wieder zugange. Noah mahnte durch seine Arbeit, durch seine Familie die Menschen. Gott hat Gericht angesagt, auch wenn die Arche auf trockenem Land steht, wenn hier kein Wasser ist. Oh, ich kann mir vorstellen, wie die Menschen zu ihm gekommen sind, wie sie gesagt haben, Noah, das ist aber ein schönes Schiff, was du da baust. Oder dann sagt einer, du, ich bin Schiffsingenieur, du musst hinten das Heck etwas verändern, damit das seetüchtiger wird. Oder der Spötter kam und sagte, Noah, du hast sie doch nicht mehr alle. Hier ist doch niemals Wasser, um so ein Schiff zu Wasser zu lassen. 40.000 Bruttoregistertonnen. Noah baut. Und sie Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten. Das sagt Jesus Christus. Bis die Flut kam und alle wegraffte. Ich denke, dass auch in der heutigen Zeit die Menschen nicht erkennen, was die Stunde wirklich geschlagen hat. Weil sie einfach nicht der Bibel vertrauen, weil sie einfach nicht Gott vertrauen. Es geht hier nicht darum, ein Datum festzulegen, dann und dann geht die Welt unter. Sondern die Bibel sagt uns ganz kristallklar, dass es mit der Welt abwärts geht. Dass es keinen Himmel auf Erden geben wird in dieser Art und Weise, wie Menschen sich das wünschen. Sondern Gott hat Gericht angesagt. Nach mir die Sintflut, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde, aber sind durch dasselbe Wort, durch das auch die Erde unterging, aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tage des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Aufgehoben zum Tage des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Hier wird nur von dem Verderben der gottlosen Menschen gesprochen, nicht von dem Verderben der Gläubigen, der wiedergeborenen Christen. Dies aber sei euch nicht verborgen, sagt Petrus weiter, dass bei Gott ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott ist der Herr der Zeit und er bestimmt, wie lange die Zeit noch ist. Und der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ihr Spötter, die ihr sagt, wo ist denn die Verheißung? Warum handelt Gott denn nicht? Er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendjemand von euch verloren geht, sondern er gibt euch noch die Chance, zur Buße zu kommen. Bei Noah waren es 120 Jahre, die Gott dem Menschen noch gab. Das bedeutet nicht, dass Noah 120 Jahre an der Arche gebaut hat, aber eine lange Zeit hat er dran gebaut. Und bis Noah in die Arche ging und die Menschen es nicht erkannten. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb, an welchem die Himmel und mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Hier wird uns mitgeteilt, dass Himmel und Erde vergehen werden, aufgelöst werden im Brand. Es müssen ungeheure Temperaturen sein, die da zustande kommen, dass Elemente schmelzen können. Das ist fast nicht möglich in der Physik und Chemie, Elemente aufzulösen. Sie bleiben erhalten. Aber hier wird solch eine Hitze, solch ein Feuer sein, das wird uns hier mitgeteilt, im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden im Gericht erfunden. Feuer ist durchweg in der Bibel Gericht und hat mit Gerechtigkeit zu tun. Und weil Gott Gerechtigkeit ist, ist auch er derjenige, der den rechtlichen Maßstab vorgibt. Der Einzige, der sagen kann, was recht und richtig ist. Wie ist mein Lebensstil in diesen letzten Tagen? Da dies alles aber aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem er die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Ihr wisst das, sagt Petrus. Was für Leute müsstet ihr eigentlich sein, ihr Christen? Ja, dass ihr wirklich in heiligem Wandel, das heißt in Gott wohlgefälligem Wandel, den Menschen deutlich macht, dass es eine Alternative gibt. Dadurch könntet ihr die Ankunft des Tages Gottes beschleunigen. Jetzt ist natürlich eine gute Frage, was ist der Tag Gottes? Es wird kommen. Wegen dem Tag Gottes werden die Elemente aufgelöst. Der Himmel wird in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen. Hier wird es ein zweites Mal betont. Wir aber erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Weltuntergang, Gericht, Hoffnung. Ein Blick in die Zukunft. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es gibt eine Hoffnung, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass bei Gott der Weltuntergang eine beschlossene Tatsache ist. Der Zeitlauf aus der Sicht Gottes, von der Schöpfung bis zur Ewigkeit. Menschheitsgeschichte von Adam bis Golgatha, 4000 Jahre nachvollziehbare Menschheitsgeschichte. Nachvollziehbar anhand der Bibel, rückwirkende Prophetie. Mose hat das niedergeschrieben, was er selber nicht miterlebt hat, sondern der Geist Gottes hat ihn inspiriert, dass er den Schöpfungsbericht schreiben konnte, dass er den Sündenfall niederschreiben konnte und alles, was geschah über Noah und darüber hinaus Abraham. 4000 Jahre Menschheitsgeschichte, zeitlich nachprüfbar. Der Tag des Heils. Die Bibel spricht von Zeitepochen. Der Tag des Heils, er begann auf Golgatha, als der Sohn, Gottes Sohn, Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb. Weil ein Mensch die Sünde in die Welt gebracht hatte, Adam, musste nach Gottes Gerechtigkeit ein Mensch die Sünde aus der Welt nehmen. Nur das brachte die Gerechtigkeit Gottes wieder in das Gleichgewicht. Und er fragte, wo ist dieser Mensch, der die Sünde aus der Welt nehmen kann? Gott kommt zu dem Ergebnis, dass alle Menschen Sünder sind und sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Nicht wahr? Auch Münchhausen konnte sich nicht am eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehen, sondern er brauchte Hilfe von außen. Und da war kein Mensch, der die Frage der Sünde lösen konnte und da musste Gott selber Mensch werden. Und er kam als Menschensohn auf diese Erde und er starb nach 33,5 Jahren am Kreuz auf Golgatha, um die Frage der Sünde, um die Sünde mit in den Tod zu nehmen. Und weil er für die Sünde gesühnt hat, bezahlt hat mit seinem Leben, deshalb gibt es und ist es möglich, dass Menschen Versöhnung erleben, Sündenvergebung. Gott richtet jede Sünde zu Tode. Sündenvergebung kann nur der bekommen, der anerkennt, dass seine Sünde von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha mit in den Tod genommen wurde. Das ist das Prinzip Gottes. Seitdem gibt es den Tag des Heils, eine Begnadigung des Sünders, des Menschen, der von Gott losgelöst ist, der gottlose Mensch oder der gesetzlose Mensch. Von Golgatha bis heute ist diese Zeit. Die Bibel sagt, siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. So steht es in Hebräer 3, Vers 7 und Kapitel 4, Vers 7. Und ich glaube, im 15. Vers des dritten Kapitels nochmal. Heute, sagt der Hebräerbrief. Nach dem Tag des Herrn, nach dem Tag des Heils, folgt der Tag des Herrn. Oder die Bibel nennt ihn auch den jüngsten Tag. Oder auch den Tag des Gerichtes. Auch dies wird eine Zeitepoche sein, die mindestens 1000 Jahre dauert, weil in diesem Tag des Herrn auch das 1000-jährige Reich mit integriert ist. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichtes und dem Verderben der gottlosen Menschen. Der Tag des Herrn, dieser Begriff, wir finden ihn im Alten Testament 40 Mal, als den Tag der Drangsal, als den Tag der Finsternis, als den Tag des Gerichtes, als den Tag der Bedrängnis. Und er ist durchweg zu Israel gesprochen und durchweg zu den gottlosen Menschen. Im Neuen Testament kommt dieser Begriff, der Tag des Herrn, nur 4-mal vor. Und er wird nie im Zusammenhang mit der Gemeinde des lebendigen Gottes genannt, sondern immer nur in Verbindung mit den gottlosen Menschen. Weil der Tag des Herrn der jüngste Tag ist, es ist der Gerichtstag Gottes über eine unbußfertige Menschheit hier auf dieser Erde. Das wird uns hier mitgeteilt, 2. Petrus 3, Vers 7, wir haben das eben schon mal gelesen. Der Tag des Gerichtes zum Verderben der gottlosen Menschen. Den Tag des Herrn werden Kinder Gottes nicht erleben, weil der Tag des Herrn vorher eingeläutet wird, durch die Ankunft des Herrn Jesus bis in die Wolken, bis in die Luft. Und dann heißt es, und wir werden ihm, die dann noch leben, ihm entgegengerückt werden und wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Die Frage der Jünger, wann wird das sein, deine Ankunft auf dieser Erde? Das meinte, dass er als der König, als der Gottkönig hier auf dieser Erde regieren wird. Davon träumten die Jünger und Jesus Christus hatte ihnen auch davon erzählt. Aber der Jesus musste sie aufklären, dass das noch nicht dran ist, dass vorher noch andere Sachen geschehen müssen. Er sagt zu ihnen, geht hin und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt und verurteilt werden. Ein wichtiger Punkt. Ihr Jünger, ihr habt vorher eine ganz wichtige Aufgabe, euch nicht den Kopf zu zerbrechen, wann ich wiederkomme. Und er hat dann gesagt, ihr lieben Jünger, ich werde wiederkommen und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Damit hat er nicht die gottlosen Menschen gemeint, sondern das war ein persönliches Zeugnis an seine Jünger. Und seine Wiederkunft für die Seinen wird bis in die Luft geschehen. Er wird wiederkommen in Wolken bis in die Luft und die Menschen werden ihn nicht sehen. Die Toten in Christo, die gestorbenen Gläubigen, werden auferstehen und werden ihm entgegengerückt werden in die Luft. Und wir, die dann übrig bleiben, sagt der Apostel Paulus, das ist also ein Überrest nur, wir werden mit den Toten in Christo ihm entgegengerückt werden, werden verwandelt werden in einem Nu und wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Wenn man das sich einmal überlegt, ich habe mir Gedanken gemacht, wieso sagt uns Paulus, wir werden entgegengerückt werden bis in die Luft. Die Luft ist das Machtzentrum des Satans. Epheser 2, Vers 2 sagt uns, dass er der Fürst der Gewalt der Luft ist. Und stellt euch einmal vor, die ganze westliche Welt, ich mache das nur mal bildlich, würde morgen sich auf dem Roten Platz des himmlischen Friedens in Peking versammeln und würde lobpreisen, Gott lobpreisen und der Chinese könnte nichts dagegen machen. Er muss tatenlos zusehen, wie da die Vereinigung stattfindet. So wird das sein, wenn Jesus Christus wiederkommt, um seine Gläubigen, seine Wiedergeborene, seine errettete Menschheit aus dieser unbußfertigen Welt heraus zu erlösen. Und der Satan wird mit seinen Dämonen zugucken müssen. Wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Er wird die sehen, die er verloren hat, weil Jesus Christus sie errettet hat. Und Paulus sagt, und wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, sagt er weiter, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Wenn die Menschen sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. 1. Thessalonicher 4, bis Kapitel 5, Vers 9 steht das. Er spricht erst in der Wir-Form, wo er von den Gläubigen, von den Wiedergeborenen spricht. Und dann spricht er plötzlich von einer anderen Gruppe. Wenn sie sagen, die Menschen, die übrig bleiben auf dieser Erde, Friede und Sicherheit. Wie oft haben wir das in diesen letzten Jahren gehört? Friede und Sicherheit. Kennzeichen der Endzeit. Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Wie die Geburtswehen über eine schwangere Frau. Und dann sagt der Apostel Paulus, ihr lieben Thessalonicher, macht euch keine Angst. Weil ihr, liebe Brüder und Schwestern, Söhne des Lichtes seid und Söhne des Tages, wird euch diese Finsternis nicht ereilen, denn ihr seid Söhne des Lichtes. Gott hat euch nicht zum Zorn, nicht zur Qual, nicht zu Prüfungen bestimmt, sondern zur Erlangung der Seligkeit. Die Thessalonicher hatten nämlich erlebt, dass der Herr noch nicht wiedergekommen war und bei denen waren Menschen in ihrer Mitte gestorben. Und sie sagten, wo sind die jetzt? Du hast doch gesagt, Paulus, der Herr Jesus kommt wieder. Und sie gingen nach Hause nach jeder Veranstaltung, die sie hatten, indem sie sagten, Maranatha, der Herr kommt bald. Sie lebten in dieser Naherwartung, was bei uns heute gar nicht mehr üblich ist. Wir schieben das weit hinweg. Wir sollten darüber nachdenken. Und diese Urchristen haben in dieser Naherwartung gelebt, dass sie gesagt haben, ich gehe jetzt nach Hause, der Herr kann gleich kommen, vielleicht sehen wir uns hier auf dieser Erde nicht mehr. Aber dann sehen wir uns beim Herrn wieder. Das war ihre Sorge. Und jetzt hatten sie Angst, dass der Tag des Gerichtes schon gekommen war. Und Paulus beruhigt sie. Dieser Tag kommt nicht. Ihr braucht euch keine Sorge zu machen. Ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag ereilt. Denn ihr seid Söhne des Lichtes. Ihr habt mit diesem Gericht Gottes über eine gottlose Welt nichts mehr zu tun, weil ihr erlöst seid. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Wir haben das eben gelesen. Die Elemente aber werden aufgelöst im Brand. Und die Erde und die Werke auf ihr werden im Gericht erfunden werden. Wer einmal die Offenbarung gelesen hat, die vielleicht für viele nicht leicht zu verstehen ist, dort werden in der Offenbarung im Laufe dieser Gerichte, dieser Siegelgerichte, dieser Posaunengerichte und Schalengerichte drei riesige Erdbeben geschildert, die die ganze Erde erschüttern. Die Vorbereitung, dass einmal auf dieser Erde ein tausendjähriges Friedensreich sein kann, wo Menschen wieder tausend Jahre leben können, wo es wieder Klimaveränderungen gibt, wie sie vor der Sintflut waren. Ja, und dazu ist es notwendig, dass die Elemente im Brand auch aufgelöst werden und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Der Tag des Herrn, denn es wird geoffenbart werden, Gottes Zorn, Römer 1, Vers 18. Das Wort Zorn in Römer 1, Vers 18 und auch 1. Thessalonicher 5, Vers 9 ist dasselbe Wort, was fünfmal in der Offenbarung genannt wird. Da wird von dem Zorn und dem Grimm des Kelches des Lammes Gottes gesprochen. Es ist dasselbe Wort. Es ist Gottes Zorn, der geoffenbart wird. Wo denn? Über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gottes Zorn ist für die Gottlosen bestimmt. Für die Ungerechtigkeit, nicht für die Erlösten. Der Zeitlauf aus Gottes Sicht von der Schöpfung bis zur Ewigkeit sieht so aus. Der Tag Gottes ist gleichzeitig der Tag der Ewigkeit. Der Tag Gottes ist ein ganz besonderer Tag, der niemals mehr enden wird. Der Tag des Heils, das ist die Zeit der Gnade. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Die Langmut Gottes währt noch, da er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie gerettet werden. Der Tag des Heils wird abgelöst durch den jüngsten Tag oder den letzten Tag. Er ist der Tag des Gerichtes und des Verderbens über die gottlosen Menschen. Der Tag Gottes, er ist gleichzeitig der Tag der Ewigkeit, 2. Petrus 3, Vers 12 und 18. Erinnern wir uns an die Fragen der Jünger? Nun, der Tempel wurde im Jahr 70 zerstört, 6 Jahre nach seiner Fertigstellung. Das haben die Jünger noch hautnah selber miterlebt. Und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Er hat es ihnen geschildert. Er hat von Weltkriegen gesprochen, 2 Stück haben wir hinter uns. Er hat von Seuchen gesprochen, wie viele Seuchen erfahren wir täglich aus Zeitungen, aus Fernsehen. Man kann gar nicht so schnell reagieren, wie einen diese Informationen ereilen. Die Zeitzeichen stehen auf Sturm. Denken wir an die Erdbeben. Ist es nicht interessant, dass die meisten Erdbebengebiete auf der Welt da sind, wo große Städte sind? San Francisco, Los Angeles, New York, Istanbul, Japan, Hiroshima und Tokio. Da, wo Menschenansammlungen riesige Städte gebaut haben, sind auch diese Erdbeben. Wobei das nicht durch Menschen ausgelöst sein muss. Aber interessant ist das einmal, wenn man solch eine Landkarte sieht, wo die Erdbeben sind. In der Sahara hat man noch nie von Erdbeben gehört. Der Tag Gottes, der Mensch in der totalen Gemeinschaft mit Gott. Dieser Lieblingsvers, Gott selbst wird bei ihnen wohnen und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Die Langmut Gottes bitte nicht missachten. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um die Frage der Sünde und Gottlosigkeit zu lösen. Jeder Mensch, der den Wunsch hat, aus der Gottlosigkeit herauszukommen und in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, wird ein Gotteskind, wenn er umkehrt, wenn er Buße tut, wenn er sagt, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du meine Schuld mit in den Tod genommen hast und mit deinem Blut, mit deiner Seele bezahlt hast. Und weil du das getan hast, will ich dir gehören. Ich möchte gottselig leben, also gottgemäß, gottentsprechend. Das heißt, du brauchst jetzt nicht besonders fromm zu werden und jetzt die Stunden in der Woche zu zählen, wann du in die Kirche gehen musst, sondern dein Lebensstil, das ist Gottesdienst. Paulus sagt gerade diesen Thessalonichern, die so Angst hatten, dass der Tag des Herrn angebrochen war: Ihr habt euch von den nichtigen Götzen bekehrt zu dem lebendigen Gott, um diesem Gott zu dienen. Gottesdienst ist nicht sonntags morgens von 10 bis 11 Uhr in der Kirche oder in einer Gemeinde, sondern Gottesdienst soll dein ganzes Leben sein, in deinem Beruf, da wo Gott dich hineingestellt hat, am Kochtopf, in der Familie. Gott wohlgefällig leben. Und dann sagt er weiter: Ihr habt euch bekehrt, dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Wo ist unsere Naherwartung bei den Christen, dass der Herr Jesus wiederkommen kann? Hat er das von einem Zeitzeichen abhängig gemacht? Er hat gesagt: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Es reicht nicht, an Gott zu glauben. Er weist darauf hin, ihr müsst auch an mich glauben, an Jesus Christus. Und dann sagt er: In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch dann gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Moment mal, er hat doch gerade gesagt, in dem Haus seines Vaters sind viele Wohnungen. Was will er denn da noch bereiten? Sind die Wohnungen noch nicht fertig? Er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Diese Stätte, die er in der Wohnung im Vaterhaus bereitet hat, war sein Sterben am Kreuz auf Golgatha. Dass er, was ihr eben gesungen habt, der Weg, die Wahrheit und das Leben geworden ist. Dass niemand zu Gott, dem Vater, kommen kann, als nur durch Jesus Christus. Und dann sagt er zu seinen Jüngern: Wenn ich hingehe und euch diese Stätte bereite, dann werde ich wiederkommen und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Hat er das vom Dritten Weltkrieg abhängig gemacht? Hat er das von irgendeinem Zeitzeichen abhängig gemacht? Jesus Christus kann gleich wiederkommen. Er kann morgen wiederkommen. Oh ja, ich weiß das ganz genau, das wollen wir alle nicht gerne hören. In solch einer Veranstaltung war mal ein großer Kirchenchor hier und ich sprach dann davon, keiner von uns weiß, ob wir morgen früh noch erleben. Und sie waren eigentlich relativ darüber empört, dass sie gesagt haben, das ist Angstmacherei. Am nächsten Abend war fast der ganze Kirchenchor wieder im Zelt. Ich war total erstaunt darüber und dann kommen sie auf mich zu und sagen sie: Sie haben gestern Abend gesagt, dass keiner weiß, ob er morgen früh noch den Tag erlebt. Wissen Sie, unser Oberbassist, der da hinten gesungen hat, der ist diese Nacht am Herzinfarkt gestorben. Sie waren schockiert, wie schnell so etwas in Erfüllung gehen kann. Wir können nicht darüber verfügen. Und deshalb macht es auch keinen Sinn zu sagen, dass Jesus Christus erst wiederkommt in 1000 Jahren und so weiter. Bis dahin sterben noch viele Menschen. Wir können abberufen werden zu jeder Sekunde. Und deshalb sagt die Bibel: Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Komm heute zu dem Herrn Jesus. Sonst hast du vielleicht morgen keine Chance mehr. Und er möchte, dass wir in die totale Gemeinschaft mitkommen können. Jesus Christus ist der wahre Gott und das ewige Leben, weil er in diese Welt gekommen ist, weil er am Kreuz auf Golgatha für die Sünde der Welt gestorben ist, möchte er auch, dass jeder zu ihm kommt und sich erlösen und erretten lässt. Er ist am meisten daran interessiert, dass Menschen wie ich sein Evangelium weitersagen, dass der Chor diese Lieder singt, dass Menschen darüber ins Nachdenken kommen. Nicht ich bin für sie gestorben und ich sterbe auch nicht für sie, aber dieser Jesus ist für sie am Kreuz gestorben. Er hat sein Äußerstes gegeben, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, so sagt es Jesaja 53, Vers 12. Und er hat das getan, damit sie, damit ihre Seele gerettet wird von der ewigen Verdammnis, aus der Gottlosigkeit hinein in die Gottseligkeit. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Wann wird das Ende dieses Zeitalters sein? Oh ja, es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, wo die Elemente aufgelöst werden. Und der Herr Jesus sagt auch, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Die Zeitpunkte weiß allein mein Vater. Und niemand kann sie sagen, selbst die Engel nicht, die da hineinzuschauen begehren. Himmel und Erde werden vergehen, die Worte des Herrn Jesus nicht. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Johannes 6, Vers 37, Johannes 6, Vers 47. Wir wollen miteinander still werden und ich möchte Sie bitten, aufzustehen zum Gebet.